Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ein Single mit Durchschnittseinkommen musste 2023 fast die Hälfte seines Gehalts an den Staat abführen. Exakt sind es 47,9%, die für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge draufgehen. So hat es die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, berechnet. Im übrigen Durchschnitt sind es 30%. Also da ist schon einiges, was der Deutsche da abzudrücken hat. Damit liegt Deutschland in der Besteuerung des Arbeitseinkommens weltweit auf Platz 2, und zwar hinter Belgien. Warum wird die Arbeit so hoch belastet, aber nicht die Kapitalerträge? Fragte deshalb Robert Habeck am Sonntagabend in der ARD und löste damit eine Debatte aus, die ganze Woche verschiedene Gemüter erregte und im Wesentlichen den Tenor hatte: Jetzt will er an unser Erspartes. Darüber sprechen wir mit dem selbstständigen Finanzanalysten und Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Schönen guten Tag, Thilo Hasler. Ich grüße Sie.
Hallo, grüße Sie auch.
Waren Sie auch entsetzt und dachten, mein schönes, gutes Geld?
Ich war nicht unbedingt entsetzt, das ist ja eine grüne Politik, die Herr Habeck da vorgetragen hat, die Reichen höher zu besteuern als die ärmeren Teile der Bevölkerung. Die Frage ist halt nur, ob die Folgen, die diese Besteuerung haben kann, auch berücksichtigt worden.
Und da habe ich meine Zweifel. Ja, na gut, also auch der Kanzler hat da seine Zweifel und sagt selber, Steuern auf Kapitalerträge seien in Ordnung, aber nicht die Erhebung von Sozialabgaben. Ansonsten bekommt er beispielsweise ja mit dem linken Parteichef Jan van Aken starke Unterstützung. Wer sein Geld arbeiten lässt, der muss auch Steuern und Abgaben zahlen. Und wer ansonsten eben normal für Geld arbeitet, muss es ja auch tun. Also was ist falsch an dieser Logik?
Weil die Ersparnisse bereits heute versteuert werden. Es gibt eine Kapitalertragssteuer von 25% auf Dividendeneinkommen und auch auf Gewinne, beispielsweise durch Aktienverkäufe. Wenn man jetzt hier darauf noch einmal eine Sozialversicherungsabgabe von ungefähr 21% erhebt, dann führt das zu Konsequenzen, weil der Kapital ist im Gegensatz zum Produktionsfaktor Arbeit ja flüchtig. Ich kann ja problemlos meine Kapitalquelle, also mein Depot, ins Ausland verlagern, zum Beispiel in die Schweiz. Das ist noch nicht mal illegal. Ein anderer, der nicht so viel Geld hat, weil die Schweizer Banken sind auch ein bisschen snobistisch, da muss man dann schon bestimmte Beträge haben, damit man dann ein Konto aufmachen darf. Also andere, die weniger Geld haben, dass sie sparen wollen oder die eben von ihrem Produktionsfaktor Arbeit abhängen, die können sich nicht dieser Steuer entziehen. Und dann bleibt natürlich die Frage, wer wird dann eigentlich noch belastet durch eine solche Steuer? Mhm. Und der Habeck glaubt, es trifft ja nur die Reichen und die Superreichen. Das ist aber gar nicht der Fall. Es trifft eigentlich jeden, der überhaupt irgendetwas sparen kann. Ich rede ja schon seit Jahren davon, dass auch ärmere oder mittelständische Menschen Geld zurücklegen sollen, weil die Rente, glaube ich, das ist uns allen klar, die wird nicht mehr ausreichen. Wir haben genug Altersarmut in Deutschland. Und ich habe mal ausgerechnet, was davon übrig bleibt, wenn man also jetzt, sagen wir mal, so 100 Euro im Monat zurücklegt und spart, ja, und dieses Geld dann in ein Aktiendepot anlegt.
Beginnend in welchem Jahr? Also in welchem Lebensjahr?
Ja, ich habe jetzt mal die durchschnittliche Rendite des DAXes genommen. Die war in den letzten 50 Jahren bei 7%. Und wenn man jetzt 1.000 Euro heute anlegen würde, also 2025, und diese 7%, die könnte man ja auch in den nächsten 50 Jahren erzielen. Also wenn man mal sagt, mit 25 fängt man an zu sparen und mit 65 geht man in Rente, also sind das 40 Jahre. Was schätzen Sie, was diese ersten 1.200 Euro, also 100 Euro pro Monat im ersten Jahr, wie viel die dann nach 40 Jahren wert sind?
Ja, toll. Ich liebe immer diese Schätzfragen, vor allem in Finanzen. Ich bin Ihnen so dankbar. Es ist jetzt schon für mich ein wunderschönes Gespräch. Ich bin bei 650.000 Euro.
Nee, sind also tatsächlich, also die 1.200 Euro nach 40 Jahren mit 7% sind knapp 18.000 Euro.
80.000?
18. Also es hat sich ungefähr ver-17-facht. Das heißt also, die ersten 1.200 Euro nach 40 Jahren haben sich ver-17-facht. Die zweiten, die sind natürlich nur 39 Jahre profitieren die von den 7%. Im dritten Jahr profitiert man nur 38 Jahre. Das heißt, wenn man das jetzt jedes Jahr macht, dann hat man ein Endvermögen von ungefähr 250.000 Euro.
Oh ja.
Also mit 100 Euro im Monat, also das sind dann insgesamt ja über die 40 Jahre 48.000, die man eingespart hat, hat man 250.000, ungefähr das Fünffache.
Ich sehe schon, Herr Hassler, Sie dienen sich in einem wie auch immer gearteten Kabinett als neuer Sozialminister an, offensichtlich. Die Frage tatsächlich, wenn Sie schon solche Berechnungen angestellt haben, es ist ja zunächst erstmal erschreckend, dass eine neutrale, mehr oder weniger neutrale Organisation, wie die OECD sagt, also Deutschland auf Platz 2 der Abgaben, gleichzeitig sind die Begehrlichkeiten aber überall ja auch so hoch. Also was machen wir denn mit unserem Steuersystem dann besser, damit es auch funktioniert und was die Sozialabgaben angeht? Also natürlich soll Leistung sich auch wieder lohnen, wie die CDU sagt, oder aber die FDP, der kleine Mann, kann auch sparen. Das wäre auch so eine Strategie. Was schlagen Sie denn vor?
Wir brauchen natürlich Steuereinnahmen, um die Steuerausgaben zu refinanzieren. Das ist ja klar. Das ist eine Milchmädchenrechnung und dass man nicht zu viel Schulden machen darf, das steht bei uns im Grundgesetz. Das hat uns ja auch dann das Auseinanderbrechen der Koalition beschert. Die Frage ist nur, was mir so anekdotisch jetzt auffällt, ist, dass wir immer höhere Einnahmen haben und gleichzeitig baut sich die Verschuldung immer weiter auf. Das heißt, wir müssen mal anfangen, bei den Ausgaben zu sparen. Und zwar jetzt nicht unbedingt bei den Ausgaben für Sozialhilfeempfänger, sondern generell mal bei den Ausgaben für unsere Infrastruktur, also für unsere Bürokratie. Jeder Unternehmer, der hier in Deutschland tätig ist, der jammert über Bürokratie. Wir haben, ich war jetzt gerade in Athen, da bin ich auf den Markt gegangen und da habe ich gesehen, das war so ein Fleischmarkt und da fiel ein Stück Fleisch runter und es hat dann ein Kunde einfach aufgehoben und wieder hingelegt. Und da habe ich mich erinnert, dass ich in Bayern 5 gehört habe, wie eine Fleischerei in Bayern zumachen musste, weil es eine neue bürokratische Hürde gab, dass also das Fleisch nicht mehr von der Fleischerei in die Metzgerei durch über offenem Himmel transportiert werden durfte und es waren genau 5 Meter. Und hatte seine Schlachterei, die also seit 50 Jahren betrieben hat und seinen Vorfahren betrieben hat, die musste er zumachen. Und in Athen sehe ich dann sowas, wo ein Kunde das Fleisch, das am Boden liegt, aufhebt und einfach wieder hinlegt, damit es weiterverkauft werden kann. Ja. Also diese bürokratischen Hebel, die uns immer vorgehalten werden, dass wir die EU haben und das ist ja alles so zentral reglementiert, die scheinen in anderen Ländern halt nicht so umgesetzt zu werden. Also nicht, dass ich jetzt will, dass wir bakteriell verseuchtes Fleisch kaufen können, aber wir sollten mal drüber nachdenken, ob die ganzen Regulierungen, die wir haben, auch für den Endkunden, sprich für den Bürger oder für den Unternehmer, so hilfreich sind.
Sozialabgaben auf Kapitalerträge, falscher Ansatz, sagt der angelegt nicht der Debatte über Habecks Vorschlag. Ich danke ganz herzlich Peter Thilo Hassler, selbstständiger Finanzanalyst und Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management und in München auch an der Uni tätig. Dankeschön, alles Gute. Tschüss.